B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden. Folge 104.
Hallo Matthias.
Hallo, wer auch immer da mit mir spricht.
Was? Ich bin's.
Ich glaube, Sie sind nicht Sven Böttcher, sondern ein chinesischer Spion.
Nee,
sind wir doch an Ihrer Hautfarbe.
Nee, das ist entweder meine Leber oder so besser. Oder? Ja.
Also ich habe ja echt für einen Moment gedacht, du wärst nicht chinesischer
Spion.
Nein,
sollte so sein. Du bist doch nicht der Herr Kra. Soll ich denn bei dir ausspionieren?
Ja, ich habe ja schon einige Staatsgeheimnisse. Also zum Beispiel die Mondpipeline und meine ganzen politischen Visionen.
Die du ja das nicht öffentlich kundtust. Ich erinnere mich gut.
Nein.
Was ist denn da passiert? Kaum guckt man mal 4 Wochen nicht in die Zeitung und ins Internet. Ist hier so ein Le Carré-Roman irgendwie ausgebrochen.
Ja.
Was ist denn da los? Also der war jetzt der Chinese. Den Namen kann ich mir nicht merken. Er ist alles Schmidt oder Meier. Der war 4 Jahre... Ist schon seit 4 Jahren bei Herrn Kra im Diensten. Und die anderen Dienste.
Hatte vorher seine Dienste auch den Diensten angeboten?
Ja, und die Dienste haben das aber irgendwie, haben 4 Jahre gebraucht, um den zu enttarnen, obwohl das sind das Schweizer Dienste. Da sind deutsche.
Also gewissenhaft arbeiten.
Ja, oder Bremer Dienste. Nein, also.
Berliner Dienste.
Wieso hat denn das 4 Jahre gedauert?
Das ist diese Deutschlandgeschwindigkeit.
Also.
Oder meinst du, es liegt daran, dass jetzt Wahlen sind?
Nein. Das wäre ja irgendwie so taktisches Verhalten. Meinst du, da wären so Amtsleiter, würden dann die AfD versuchen zu...
Nein.
Also der eine...
Ich kann mir sowas nicht vorstellen.
Der eine hat mal gesagt von diesen Dienstleitern, er könne ja die AfD nicht allein verhindern. Erinnerst du dich? Ich sage nicht, wie der heißt.
Nein.
Okay. Gut, habe ich noch was verpasst in den letzten...
Ja, ich muss ja erstmal aufatmen. Ich war so schockiert, als ich gerade dein gelbes Gesicht gesehen habe. Ich habe ein neues Buch, was ich allen tatsächlich gerne ans Herz legen möchte. Es liegt noch nicht in der deutschen Übersetzung vor. Xi Jinping. Meine schönsten Kochrezepte.
Bist du sicher? Willst du nicht mal deine Tochter nochmal fragen, ob das wirklich die schönsten Kochrezepte sind? Das ist doch Mandarin,
nicht. Also
nicht die Farbe, sondern die Sprache, oder?
Ja, ich kann es einfach nur empfehlen. Es ist ein geiles Buch und neben dem neuen Buch von Tom Lausen, glaube ich, eines der wichtigsten Publikationen des angebrochenen Jahrtausends.
Ja gut, dann gebe ich keine dieser Empfehlung ab, weil ich ganz viel gelesen habe, sondern nur du. Ja.
Ja doch, du sprichst doch später noch über dieses herrliche Buch über Dänemark.
Ja, das mache ich. Das wohl war, ja.
Mhm. Ja, wir sind ein bisschen ungeübt, oder? Wir schlittern hier so rein und eigentlich wollte ich dich ja fragen, wie es dir geht.
Ja, verglichen mit wem? Du kennst ja diese Antwort.
Ja.
Und du weißt ja auch, dass es bei uns väterlicherseits Tradition hat, nicht zu fragen, wie geht's. Das lässt Raum für Erklärungen, also für so differenziertes, ja, einerseits, andererseits. Man fragt, geht's gut?
Genau, dann bleibt einfach nur noch das Ja über.
Genau,
ne?
Im entsprechenden Tonfall, also auch nicht so freundlich wie ich jetzt eben. Matthias, geht's gut?
Ja, selbstverständlich.
Ja. Bist du fleißig? So, ja. Nee, haben wir das.
Ich hab dich vermisst. Ich hab die Sendung vermisst.
Ich hab dich auch vermisst. Und
Sarkasmusstau.
Ja, dann leg mal los.
Mach mal wieder einen Sarkasmus.
Oh Gott.
Ja, okay, das Niveau, das steigert auch im Laufe der Sendung.
Ja, dafür werden wir nicht gesperrt. Nee, nur für Wahrheiten. Ja. Aber schön, dass du wieder da bist oder wir wieder da sind. Finden hoffentlich andere auch. Schön, dich zu hören. Es ist ein bisschen was passiert, aber andererseits auch nicht, oder? Darf ich das sagen?
Ja, es ist vor allem einiges nicht passiert.
Ja, vorgreifend. Also wenn man sagt, okay, wir gönnen uns eine Pause. Geht dir das nicht auch so? Ich habe dann tatsächlich meine Woche nicht geguckt. Ich bin ja seit 2, 3, 4 Jahren jeden Tag in diesen ganzen Verteilern und diese und sie das essen. Wenn man dann eine Pause macht, denkt man doch, eigentlich müsste das doch innerhalb von einem Tag sich alles ändern. Also spätestens nach einer Woche muss doch viele Rücktritte müssen passiert sein, der Krieg ist vorbei und die Atomkraftwerke werden wieder hochgefahren, weil es ja nur wenige Stunden dauert, diese Sachverhalte zu verstehen.
Ja.
Reden. Und gut, dann geben wir noch eine Woche Zeit, damit die Untersuchungskommissionen eingesetzt werden. Aber man kommt dann eine Woche später wieder und es ist immer noch alles genauso irre wie vorher. Es ist 4 Wochen her. Es hat sich nichts geändert. Also es ist das Gleiche wie bisher.
Wir hatten ja auch so ein bisschen darauf, dass die Leute ihre politische Macht wieder wahrnehmen, auf die Straße gehen und die Volksvertreter daran erinnern, dass es da sowas wie ein Volk gibt, das sie vertreten. Ist, glaube ich, ansatzweise passiert in Magdeburg. Da gab es, glaube ich, eine ganz große Demonstration, die kleingeredet wurde von den Medien, aber immerhin große Anerkennung für alle Leute, die da auf die Straße gegangen sind.
Mhm. Ja, und in Hamburg gab es auch, war ich gerade, am Steindamm. Ich habe nicht mit demonstriert, aber da haben sie ja auch. Dann.
Worum ging es da? Da ging es darum, ein bisschen die Demokratie noch um ein Spektrum religiöser Normen zu erweitern?
Ja,
oder?
Ja, ja, berechtigt habe ich dann gelernt, ja. Das kann man ja auch mal fordern. Die Abschaffung des Grundgesetzes, ist ja nicht mehr viel von übrig. Ja, aber auch da, also du siehst das wie ich, da ist nicht viel passiert, oder? Wir gehen gerne weiter jetzt durch die Meldung des Tages, der Woche oder auch der letzten 4 Wochen. Ein paar Sachen habe ich mir durchaus gemerkt. Aber die Frage, wie es geht, würde ich gerne dann nochmal vertiefen nachher mit dir, weil du hast mir einen tröstenden Satz mit auf in den Urlaub gegeben oder die Auszeit. Darüber konnte ich ein bisschen nachdenken. Das fand ich, vielen Dank dafür, das ist ein schöner Teaser jetzt. Machen wir nicht jetzt, nachher. Also ein bisschen Buntes bitte.
Und aber hast du denn schon Spargel gegessen in diesem Jahr?
Ja.
Versöhnt das nicht auch ein bisschen mit dem Weltuntergang? Also ich muss sagen.
Ja, das nicht direkt, aber hat sehr gut geschmeckt. Vielen Dank nach Hessen, der wurde dann extra hierher gefahren aus Gründen. Oh. Ja, sehr gut, habe ich. Also es ist doch alles positiv. Ich freue mich ja auf ganz viele Sachen demnächst. Ich habe jetzt Sommer, ihr hoffentlich auch hier bin hier in.
Ja, wir haben ja schon den trockensten und heißesten Februar, März, April und Mai gehabt.
Ach, tatsächlich.
Ja. Ja, die Menschen nehmen das alles so falsch wahr. Diese gefühlte Feuchtigkeit, das ist ja was ganz anderes als das, was dann an den Messstationen sichtbar wird.
Ja, das ist aber, das hast du mitbekommen, die Messstationen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die werden ja, hätten wir auch selber drauf kommen können, die werden ja modelliert inzwischen. Ich verlinke das gerne mal. Da habe ich mich wirklich, es hat mich begeistert regelrecht, dass man sagt, die Messstationen existieren gar nicht mehr, viele, von denen wir jetzt unsere Temperaturdaten haben, sondern werden einfach modelliert. Also die standen da mal in den 50er, 60er Jahren.
Ja.
Seitdem nicht mehr und seitdem passt man den Wert dann halt so an, wie er denn wäre heute. Er
wird dann interpoliert, ja, gewissermaßen.
Genau. Und das ist, ja, also.
Man hat das Klimamodell und dann errechnet man daraus die Messwerte der Messstation.
Ja, genau. Die dann überraschend.
Und sagt dann den Leuten, wie das Wetter eigentlich ist.
Ja, überraschenderweise heißesten Temperaturen seit 200
Millionen. Das ist ja fast so wie dieser PCR-Test, das ist ja auch so, man hat ein Virusmodell, modelliert das, baut dann einen fingierten Test und sagt den Leuten dann, wie krank sie sind,
ja,
oder?
Ja. Modellieren, weißt du ja, bin ich ja ein großer Fan davon. Du erinnerst dich, ich habe auch mal sowas, ja.
Ja. Herrlich.
Nee, aber das ist dann, also darüber darf man ja auch nicht sprechen, solche klimaskeptischen Dinge, mir schon klar. Dazu werde ich trotzdem dann, wenn wir schon nicht sprechen, verlinken, auch etwas Neues von Herrn Moore, der ja mal Greenpeace gegründet hat und dann rausgegangen ist. Die haben dann nochmal Zahlen gesammelt und nochmal gezeigt, dass es unserem Planeten sehr gut geht, weil durch das viele CO2 wir so schön grün sind und so schön nahrhaft und man so viel anbauen kann. Eine sehr schönes Papier, empfehle ich. Ich könnte auch das Buch aus dem Regal ziehen, damit alle sehen, dass ich hier keinen Greenscreen habe. Soll ich mal? Von Moore?
Mach mal bitte.
Ja. Einmal beweisen.
Einmal beweisen, dass da hinten wirklich eine Wand ist.
Zeig's mal, halt's mal hoch.
Das sollte man.
Ja.
Das ist der Herr Moore. Empfehlung. So, hier sind noch mehr Empfehlungen.
Ich halte nochmal hoch hier, Xi Jinping.
Ich habe hier noch mehr, du. Ich mein,
was hast du denn noch?
Könnte ich jetzt.
Nein, 5 Minuten. Wir sind ja nicht Lemmy und die Schmöker, sondern wir sind ja B&B.
Ja, aber Lemmy und die Schmöker machen wir demnächst mal auf unserem Freunde-Kanal. Vielen Dank übrigens für alle, die uns unterstützen und so. Manchmal machen wir da so ein Gegengeschenk. Dass, wir haben etwas über Film und Drehbuch gemacht und sofern ihr Unterstützer seid, schickt uns eine Mail. Es steht immer unter diesem Video, dann könnt ihr das auch gucken. Und wir reden demnächst mal über Bücher aus gegebenem Anlass. Da freue ich mich sehr drauf.
Absolut.
Ich muss mir einen neuen Beruf suchen, aber gut. Ich war ja mal Autor, wusstest du das? Machen wir extra.
Ich weiß doch, ich weiß. Machen wir.
Ja.
Herrlich. Ja. Was hast du denn noch Schönes?
Auf meinem Zettel steht, dass ich mich auf den Sommer freuen will. Wir sind ja ein Verbrauchermagazin. Da würde ich dann, das müssen wir ganz dringend loswerden, also den Urlaubscheck. Ich hatte dir gesagt, bei Airbnb heißen die, glaube ich, da muss man so ein bisschen in die neuen Geschäftsbedingungen gucken.
Was ist denn dieses
gucken. R? Meinst du, das gehört
also
gar nicht.
Also B&B kenne ich, aber was ist Airbnb?
Das ist, wenn wir...
Wenn wir in die Luft gehen.
Ja, genau. Ja. Nee, da sollte man nochmal in die Geschäftsbedingungen gucken, was jetzt alles nicht mehr versichert ist. Zum Beispiel, wenn Covid irgendwo ausbricht. Dann würde ich die Liste erweitern um die Fragen, wenn man mit dem Flugzeug fliegt, ist der Pilot geimpft? Und die zweite Frage, ist das Flugzeug von Boeing? Weil da ja nicht nur die Whistleblower sterben, wie die fliegen. Na gut, es sind jetzt schon 2 tote Whistleblower. Die verlieren ja so viele Ersatzteile in der Luft. Da würde ich dann auch vielleicht auf ein anderes Taxi umsteigen.
Du meinst, wenn der Pilot ungeimpft ist und man in einem Airbus sitzt, dann kann man gut gewissen zu seinem Airbnb.
Das möchte ich gerne sehen, diese Frage beim Einchecken von dir. Ja.
Guten Tag, junger Mann.
Sind Sie geimpft?
Haben Sie gedient?
Ja. Zeigen Sie mal.
Ja, vielleicht ist es ein schönes Thema über die neuesten, ja, wir wollen ja Boulevardnachrichten auch verbreiten, News zu Karl Lauterbach zu berichten. Der hat ja jetzt ja ein neues Steckenpferd, nämlich die Vermeidung von Suiziden. Ich finde, wenn etwas in sein Ressort fällt, dann ist es das, oder?
Ja, ich dachte, du sprichst über seine neue Freundin. Das wäre ein ganz schlechter Witz gewesen, aber habe ich auch zum Glück nicht gemacht. Also ja, er hat die Vermeidung von Suiziden, auch das.
Ja.
Ich dachte, er hat sich...
Ich finde, da ist er ein glaubwürdiges Testimonial für diese Fragen. Ja. Und habe ich gestern die Nachrichten gehört. Und es sieht also so aus, er hat 2 große Maßnahmen zur Vermeidung von Suiziden vorgeschlagen. Das erste, du wirst es schon ahnen, ist eine einheitliche deutsche Notrufnummer. Stell dir vor, du bist in Niedersachsen aufgewachsen und möchtest jetzt in Baden-Württemberg dir das Leben nehmen und denkst, ach, sehr vielleicht lass ich mich nochmal beraten.
Wahrscheinliches Szenario, ja.
Das ist scheiße, wie ist jetzt hier die Nummer von Baden-Württemberg? Ach, ist mir jetzt zu anstrengend, dann bringe ich mich halt um.
Okay. Ach, das war bisher so, dass es in jedem...
Bisher war das so, dass du dann... sehr unterschiedliche Nummer, und jetzt gibt es halt eine bundeseinheitliche Nummer.
Ja.
Ich finde, damit hat man schon einen großen Schritt nach vorne in der Suizidprävention getan, oder?
Ja, ist die gebührenpflichtig. So eine 0800er Nummer. Ja, das muss man sich ja leisten können. Überleben.
Ja,
ja, okay.
Das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, genau.
Also das ist eine Maßnahme. Mich wundert, dass ich dachte, der macht nur so Gesundheitssysteme oder
Formen. Nein, ja, nee. Und die zweite Maßnahme, ich finde die noch eindrucksvoller, ist ja, die erschwert die Zugänglichkeit zu Bahntrassen, Eisenbahntunnel und Brücken durch bauliche Maßnahmen.
Das ist ein Scherz.
Ernsthaft?
Nein, das ist ein Scherz. Ja,
jetzt doch, nein, kam gestern in den Nachrichten oder Freitag oder so. Und ich muss sagen, mehr kann man wirklich nicht für die psychische Gesundheit eines Landes tun, oder?
Ja. Ja, das ist doch ein großer Schritt für die Menschheit, ein kleiner Schritt für Karl, aber okay. Erschwerter Zugang zum, also nicht zu Bahnhöfen. Also die machen jetzt die Bahnhöfe direkt ein oder was? Schmieden sie sich ihr 49-Euro-Ticket oder in die Schienen.
Die ICE-Strecken, die da besonders attraktiv sein sollen.
Ach so.
Und das, so Hotspots, ne, die werden dann Ja. Vielleicht für alle Menschen, die momentan nicht nur gute Laune haben. Wir machen uns nicht lustig über diejenigen, denen die Lebensperspektive geraubt wurde durch gewisse politische Maßnahmen, sondern wir machen uns lustig über diese Politiker, die meinen, mit so einem Scheiß einen Beitrag zur seelischen Gesundheit eines Landes zu leisten. Das finde ich, ich finde es empörenswert. Mhm. Also man könnte zum Beispiel mal über ausreichende Therapieplätze, über die Veränderung der sozialen Bedingungen sprechen. Man könnte auch nochmal darüber nachdenken, welche Folgen dieser Lockdown und die Corona-Maßnahmen hatten. Das wären für mich auch Ansatzpunkte. Aber vielleicht ist es doch besser, wenn wir einheitliche Notrufnummern und erschwerte Zugänge zu Bahntunneln machen.
Mhm. Ja, den Rest hat er nicht angesprochen, der Karl, oder? Also ich meine,
jetzt jedenfalls nicht in der Meldung, die ich gehört habe.
Er hat ja diesen Markt eigentlich geschaffen. Das ist ja so ein Prinzip der Pharmaindustrie, also durch diese ganzen Maßnahmen, so, die sein Vorgänger und er.
Make suicide great again, und jetzt genau. Kann er sich als.
Jetzt ja. Macht er ein Suizidabwehrprogramm. Mich wundert, dass das nicht gebührenpflichtig ist, deswegen fragte ich auch nach der Nummer. Also eine gebührenpflichtige einheitliche Hotline für pro Anruf 112 Euro. So ein Markt.
Ja.
Aber dann bleib doch mal bei Karl. Da gibt es ja nur noch ein bisschen mehr zu sagen, oder? Denn wir hatten ja Paul Scheier und Multipolar, glaube ich, sogar noch gelobt. Weiß ich gar nicht. Waren wir da noch auf Sendung? Sonst tun wir das nochmal.
Ja, haben wir. Ich würde gerne den Schlüsselbegriff der ganzen Sache noch nehmen, den ich immer lange missverstanden habe. Ich dachte, es ging um Filets.
Filets.
Ja, Filets, diese RKI-Filets, jetzt die Habeck-Filets.
Ja, okay. Fall Mignon. Ja, Filet, ja. Ja, du meinst die RKI-Filets. Gut, wir können uns darauf einigen, das so zu nennen. Die Löschgefahr sinkt gerade rapid.
Ja.
Ja, die RKI-Filets, darum geht es, die sind geschwärzt worden. Nicht.
Ja.
In dem Fall nicht Lines of Color oder Black Lines Matter, sondern, also gut, also die sind einfach geschwärzt worden, ja. Wir hatten die Hoffnung, dass das dann entschwärzt wird. Wir rekapitulieren.
Ja, der Karl hatte sich doch dafür eingesetzt.
Karl hatte gesagt, binnen 4 Wochen wird das alles schwarzlos dann irgendwie freigegeben.
Und was ist daraus geworden?
Ja, die Anwälte hatten ja schon gesagt, ich habe mir das runtergeladen, diese 1000 Seiten Begründungen, tatsächlich 1000 und mehr Seiten, warum was geschwärzt worden ist. Die Anwälte hatten dann ja keine Zeit, weil Urlaub. Karl hatte angekündigt 4 Wochen, die sind, glaube ich, um. Und jetzt gibt es eine neue Verhandlung, eine neue Gerichtsverhandlung, ob das jetzt entschwärzt werden darf, im Juni. Was mich wundert, also das scheint Karl unter Transparenz zu verstehen und unter Versprechen einhalten, dass er. Es geht dann übrigens auch dabei nur um die von Multipolar bisher freigeklagten Filets, die aus dem Zeitraum 2020, glaube ich, bis Ende 20 nur, oder jedenfalls in der Amtszeit von Lauterbachs Vorgänger.
Ach, seine eigenen Filets, die.
Nein, die sind überhaupt nicht in der Diskussion. Die Filets bleiben erstmal da, wo sie sind. Seine persönlichen Kobelrinder, was ich alles ganz grandios finde. Also dieses Ganze, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe überhaupt nichts, verstehe nur Bahnhof. Das ist etwas, was wir, glaube ich, du und ich, als Steuerzahler und Souverän, der wir ja sind, in Auftrag gegeben haben. Das ist eine Bundesbehörde oder zwei.
Ja.
Die haben fertigen dann irgendwelche Protokolle an, was sie denn da besprochen haben. Und wir möchten das sehen. Das ist doch selbstverständlich, dass wir das dürfen.
Ich finde es mehr als selbstverständlich.
Deswegen verstehe ich schon das Ganze, dass Multipolar freiklagen muss.
Ich verstehe gar nicht, warum geben die nicht einfach frei?
Ja, mit der Begründung, da stehen ja ein paar Namen drauf von Leuten und von Räumen. Das dürfen die chinesischen Spione nicht erfahren, in welchem Raum das RKI tagt und wo die Senseo-Kaffeemaschine steht, was weiß ich. Aber nochmal, es gibt doch gar keinen Anlass, das nicht freizugeben. Und es gibt auch keine.
Ich verstehe auch die politische Befürchtung nicht. Ich meine, was haben die denn für eine Vorstellung von der Bevölkerung, wenn sie denken, dass sie irgendwas verbergen müssten, dessen Enthüllung dann den Volkszorn entfachen könnte?
Meinst du, da ist nichts zu befürchten?
Das ist doch eine völlig unbegründete Sorge.
Wenn man, ja, du hast recht.
Du kannst doch, ich meine, das ist doch im Grunde, überschätzen die doch die Bevölkerung maßloserweise.
Ja. Du meinst, da steht auch gar nichts drin. Die haben sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Warum?
Nein, da stehen ja natürlich die skandalösesten Dinge drin, aber das macht doch keinen Unterschied.
Ach so, bei den.
Glaubst du denn ernsthaft, wenn das öffentlich.
Ach so, jetzt kann ich dir folgen. Okay. Hm. Ja.
Was haben die denn für eine Vorstellung von der Bevölkerung, als ob da irgendjemand sich über irgendetwas empören würde? Stell dir vor, da drin stünde jetzt was zum Beispiel, weiß ich nicht. Wir wussten von vornherein, dass es nicht so gefährlich ist, dass die Maßnahmen nicht wirken.
Und wir verarschen die jetzt alle, genau.
Da steht ja jetzt schwarz auf weiß. Ja. Und dann steht das da drin und dann kommt das auf Multipolar. Mhm.
Du hast völlig recht.
Passiert nichts.
Ja, du hast völlig recht. Ich falle immer wieder drauf rein. Du hast völlig recht. Deswegen bin ich so gerne im Gespräch mit dir, weil ich das einfach manchmal...
Ich nenne es ja die neue Folgenlosigkeit. Ja, das ist so...
Ja, sehr schön.
Ja, ich ist für mich so die Überschrift der letzten Jahre, die neue Folgenlosigkeit. Der Habeck hat ja auch viel Les gehabt, oder? Mhm. Im Hinblick auf den Atomausstieg. Da war ja der Diskussionsstand in seinem Ministerium dann doch auch ein anderer als in der öffentlichen Darstellung. Die Filets belegen das.
Ja. Aber das ist gut, dass du mich darauf hinweist und dass du mir das nochmal erklärt hast gerade, weil ich wollte ja eigentlich noch über die Enquete-Kommission, also jetzt im Zusammenhang mit Karl und den Filets vom RKI, ja. Dann gab es ja durchaus, aber jetzt verstehe ich das auch richtig, dass da die Politik, oder nein, ihr müsstet die Politik doch eigentlich sagen, wir können das gerne machen, da hört ja sowieso keiner zu. Selbst wenn wir eine Untersuchung machen und dabei kommt irgendwas raus, das ist den Leuten ja auch völlig egal.
Ja.
Was soll denn dann dieses Spiegelgefecht? Weil sie wollen ja, aber ausdrücklich eben nicht Verantwortliche suchen und Schuld zuweisen. Finde ich auch bemerkenswert. Warum macht man denn das? Aber du hast es mir jetzt ja erklärt. Also gut. Es unterschätzt doch schon wieder das oder überschätzt das Publikum.
Genau.
Dass sie sich da jetzt wieder so verbarrikadieren, das müssten sie ja gar nicht.
Also die sind in ihrer demokratischen Modellierung in Wirklichkeit sehr viel weiter oder vielleicht viel mehr zurück als die Realität. Wir sind komplett eingelullt. Mhm. Es gibt so ein paar Leute, die das irgendwie noch umtreibt, so ein paar unverbesserliche, die man dann als Nazis ganz gut wegpacken kann und die anderen, also ich glaube so, das Sinnbild all dessen war ja die staatsbürgerliche Tugend des Zuhausebleibens und die Beine hochlegen in Corona-Zeiten, also die Feier des Nichtstuns.
Ja.
Als neue politische Tugend. Du erinnerst dich an den Spot.
Sofa-Helden. Nee, ich weiß nicht mehr.
Sofa-Helden, ja, genau. Ja. Ja. Ja, und das haben die Leute sich halt gemerkt und praktizieren das jetzt.
Ja. Gut, dann können die sich das ja auch sparen. Also das heißt, wir könnten jetzt den ganzen Tag tatsächlich aus der Politik die Wahrheit erfahren. Man könnte uns reinen Wein einschenken, weil den ja keiner trinkt.
Genau.
Ja. So Wahrheitsabstinenz.
Oder kannst du dir noch irgendwas vorstellen? Es gibt ein paar Delikte, die noch Rücktrittsfolgen nach sich ziehen könnten, die dann so in den Bereich der Mikroaggression und Hypersensibilitäten fallen. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da noch jemand
zum Beispiel,
wenn jetzt, stell dir mal vor, sag mal einen heterosexuellen Politiker, mir fällt gerade keiner ein.
Heterosexuell, darf man denn darüber sprechen? Darf man Leute outen als heterosexuell inzwischen? Ja.
Ach so, also Olaf Scholz. Der Lindner. Stell dir mal vor, der Lindner wäre heterosexuell.
Der ist.
Ja. Und der guckt jetzt jemanden in Ausschnitt oder so. Mhm. Oder empfiehlt irgendwie einen Dirndl oder so. Ich meine, da könnte ich mir vorstellen, dass er zurücktreten muss.
Ja, okay. Ja, also das müssten wir unterlassen, solche
Petitessen. Das sind die Dinge, die Leute interessieren. Das sind auch die politisch relevanten Themen.
Ja. Aber gut, nochmal, wir halten fest, in den großen Fragen, wer bezahlt eigentlich unsere Regierung und so, das könnten wir ruhig kommunizieren. Sehr offen, weil es eh keinen interessiert.
Ja, Moment, jetzt, was unterstellst du denn hier mit große Fragen? Das sind die Nebensächlichen. Ja, diese Wertekoordinaten, mit denen du eine politische Diskussion führst, sind sowas von überholt.
Ja, na gut.
Ja?
Wir könnten die Wahrheit über.
Es sei denn, und pass auf, jetzt kommt es nämlich, jetzt guckt das jemand, ne? Und dann würden wir, sagen wir mal, wir hätten jetzt einen chinesischen Spion in unseren Reihen.
Warte, ich so mal den gelben Knopf. Ja.
Ja, genau. Ja. So, und das würde rauskommen, dann würden wir. Wofür angeklagt?
Landesverrat, ja.
Landesverrat, so wie die AfD sind ja Landesverräter, ja. Mhm. Wenn du dieses Land allerdings in irgendeiner anderen Weise positiv erwähnst, dann bist du Nazi. Mhm. Wenn du aber ein bisschen zu viel gelbe Hautfarbe hast oder so, bist du natürlich Landesverräter. Mhm. Finde ich auch sehr, sehr, sehr doppelsinnig. Finde ich gut.
Ja. Aber ja, nochmal, ich habe jetzt wieder zu klein gedacht, aber wir könnten auch die Wahrheit über den Krieg zum Beispiel aussprechen und sogar auf die Bild-Zeitung schreiben.
Ja.
Weil es denen, die an der Bild-Zeitung vorbeigehen, egal ist.
Es ist ja egal, weil es in der Bild-Zeitung steht. Du kannst ja sowas wie eine Entwertung von politischer Relevanz durch Publikation herbeiführen. Also indem du die Dinge sagen lässt, ich meine ja auch das ganze Genug, ja, das ist wie sagt die Inflation was?
Ja, habe ich schon mal gehört.
Das ist ja so, wenn du große Probleme hast, mit dem dir vorhandenen Geld dein Leben zu fristen. Das geht ja ein paar Menschen an. Mhm. Ja.
Ja.
So. Und es ist ja eine Entwertung durch eine Steigerung. Und genauso entwertet sich die Wahrheit durch die Explosion der negativen Informationen.
Das muss ich mal kurz übersetzen für auf die Bild-Zeitung. Ich habe jetzt hier gerade ein Frostproblem mit dir. Und sollte Carsten das auch haben oder sonst noch jemand, möchte ich das gerne wissen. Ob ich nur gefroren bin oder Matthias. Ja, herrlich. Jetzt weißt du, warum ich so
gerne...
Das
Internet ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ne?
Wir müssen erklären, dass in dem kleinen Schwarz da links eben 2 Stunden Stress, lauter Stress liegen. Und deswegen bin ich so gerne hochqualitativ live on tape. Und etwas später, dann, das wären die langweiligsten 2 Stunden der Welt für alle da draußen gewesen. So, wo waren wir? Wir waren...
Ja, ich wollte, ich habe mich natürlich auch noch gesammelt, abgesehen davon, dass ich unter meinem Schreibtisch rumgekrochen bin, irgendwelche Kabel kontrolliert und Router neu gestartet habe. Und jetzt ganz außer Atem bin ich mehr gerade, ich muss heute nicht reden. Wirklich.
Endlich Sport.
Oh mein Gott. Ja,
wir waren bei der Bild-Zeitung, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Bei dem.
Und ich habe versucht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Inflation bzw. der Entwertung von Geld durch Inflation und der Entwertung von Nachrichten durch deren Inflation. Und das, ich setze nochmal anders an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Satz, ich weiß nicht mehr von wem formuliert, verwöhnen wir uns noch zu wundern oder können wir noch staunen über wissenschaftliche Entdeckungen? Und auch unter Staunen ist uns ja abhanden gekommen, weil wir in der Inflation der Fortschrittsmeldungen ja gar nicht mehr mitgekommen sind, beziehungsweise gedacht, oh, der Mensch ist auf dem Mond, oh, wir haben selbstfahrende Autos, oh, wir haben mRNA-Impfung. Mhm. Und so ist es eben auch mit den politischen Skandalen. Je mehr du davon produzierst, umso weniger wert ist der Einzelne und damit sind die auf der sicheren Seite. Also ich glaube nicht, dass irgendwann nochmal ein realer Sachverhalt dazu führen wird, dass politische Richtungsänderungen vorgenommen werden.
Das,
die werden auch das Faktenchecken wieder einstellen können.
Ja, das war ja gut, aber das wäre ja zumindest unterhaltend und wäre mir ja eine Freude, wenn man dann, das sagte ich vor unserer 2 Stunden Sportprogrammunterbrechung, dann könnte man ja auch die ganze Wahrheit über alles auf die Bild-Zeitung schreiben, was sowieso egal ist, oder? Es wäre mir zumindest persönlich eine Freude, wenn man sagt, ja, wir führen Krieg in der Ukraine, um die ganzen jungen Leute umzubringen, unsere Waffen loszuwerden. Oder wir machen diesen ganzen Klimascheiß, um ordentlich viele E-Autos direkt für einen Schrottplatz zu produzieren und. Das könnte man dann ja machen. Das ist mir jetzt noch, weißt du, das ist dann eben noch, wie du sagst, die Faktenchecker.
Ist das ein Einwand gegen mein Argument oder ist das die Vorausnahme des nächsten Schrittes?
Nein, das wäre der nächste Schritt, dass wir sagen, können wir uns ja entspannen, die Wahrheit sagen, interessiert sowieso keinen und können uns diese Faktencheckerei, da knüpfe ich dann an das an, was du gerade sagst, eigentlich können wir uns die sparen. Weil das wäre doch, also noch ist ja ein bisschen Sorge offenbar, dass doch noch Menschen dann.
Das wird auch kommen. Also die werden irgendwann, so das Aufbauen einer politischen Scheinwelt verschlingt ja unendliche Ressourcen.
Ja, aber dann haben wir, müssen wir keine...
Die werden dann einsparbar.
Ja, das heißt, wir müssen uns gar nicht so viel Sorgen um Zensur und solche Dinge machen. Das ist ja noch eine Überreaktion im Moment der anderen. Also du machst mir Hoffnung.
Ja.
Ich kann dann die Bild mit der Wahrheit lesen. Die anderen torkeln wie Zombies vorbei.
Ja, lesen die auch und sagen, aha. Das ist
schon besser als heute.
Ich weiß nicht, ob das ein Fortschritt ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Du hattest doch auch noch eine schöne Meldung zum Thema Demokratiesicherung durch Geradeziehen der öffentlichen Meinung, hattest du doch gesagt. Da hattest du noch jemanden ausgegraben mit einer schönen Theorie.
Geradeziehen? Ach so, mit welcher wie Theorie? Meinst du Frau Dings, die Berliner Justizfrau? Ja. Wie heißt sie denn? Ich habe hier so einen Zettel. Frau Badenberg, die hat für mich bemerkenswert. Also wir machen ja eine Sendung über Spione und Sabotagen.
Ja.
Die wollte die Sabotage des Meinungsbildungsprozesses unter Strafe stellen. Und ich habe nicht ganz verstanden, was sie meint. Also, weil, wie das überhaupt geht, da muss ich dich fragen. Du bist ja gelehrt. Also Sabotage verstehe ich, da macht man was kaputt. Das heißt, E-Auto sabotieren heißt, ich schütte ein bisschen Zucker in den Akku.
Weißt du, wer das Wort Sabotage eigentlich macht?
Ja, gut, wenn du mir danach erklärst, wie man den Meinungsbildungsprozess sabotieren kann.
Versuch mal ein bisschen. Sabot ist ja der Holzschuh. Und Sabotage ist, wenn du in Produktionsstätten, ich weiß nicht, ob es die Webereien waren, die Sachen dadurch lähmst, dass du einen Holzschuh ins Getriebe schmeißt, der dann zum Runterfahren der Anlagen führt.
Tatsächlich. Ja. Das hast du dir gerade ausgedacht. Das
ist nein!
Sabotagebau heißt das.
Ja.
Nein, ja. Aber ernsthaft, wie sabotiert man denn den Meinungsbildungsprozess mit dem Holzschuh? Also, das ist
ja doch also das. Vielleicht, um das mal ernst zu beantworten, der Meinungsbildungsprozess ist natürlich in einer Demokratie nicht ganz unerheblich.
Mhm.
Wenn ich das vielleicht mit einem meiner Themen in Verbindung bringen darf.
Unbedingt.
Beziehungsweise Urteilsbildung. Hat sie Urteilsbildung gesagt oder Meinungsbildung?
Nein, Meinungsbildungsprozess. Urteil, soweit sind wir gar nicht. Meinung ist ja nur so ein Furz, wie wir wissen. Aber sie kennt Urteil nicht.
Ach so.
Ist ja Justizsenatorin. Verstehst du?
Ja,
also Meinungsbildungs.
Die Meinung muss ja gebildet werden, eigentlich in Auseinandersetzung mit möglichst vielen Informationen und Positionen und Wertungen. Mhm. Und könnte man ja erstmal auch sagen, das ist was Gutes, weil ich mir meine eigene Meinung sogar bilden kann.
Ja, genau.
Ja, für so. Die Podcast-Zuschauer, Sven hat gerade die Bildzeitung hochgehalten mit einem Bild eines schreienden Babys. Und das kann ja dazu führen, dass ich bestimmte politische Entscheidungen treffe, etwa bei einer Wahl oder mich für eine Position stark mache, die dann bei der politischen Willensbildung berücksichtigt wird und zu Machtverhältnissen führt. Könnte man sagen, also deshalb ist Meinungsbildung ja nicht ganz verkehrt. Sabotage von Meinungsbildung würde man ja erstmal darunter verstehen, dass man Menschen daran hindert, indem man ihnen zum Beispiel die Bildung vorenthält, die sie dazu bräuchten, eine fundierte Meinung zu bekommen. Also, oder indem man ihnen Informationen vorenthält oder falsche Informationen als wahre Informationen verkauft. Also im Grunde ist es ja das, was jede anständige Regierung macht.
Ja, das wollte ich sagen. Ja, das ist doch, genau, der Straftatbestand ist doch schon seit 20, 30, 40
ist
Jahren
übererfüllt.
Erfüllt. Das will ist sie überfüllt. Denn jetzt? Also sie will jetzt ihre eigenen Leute mit anderen Leuten.
Ja, ich glaube, was sie meint, ist, dass diese Meinungsbildung nicht mehr von den Leuten selbst geleistet werden, sondern dass deren Meinung gebildet wird. Und wenn du das durch Störgeräusche behinderst, dann sabotierst du halt den Meinungsbildungsprozess.
Ja, okay, dann haben wir das Missverständnis aufgeklärt. Also was sie meint, ist eigentlich was anderes. Das ist also den Kadaver-Gehorsamsbildungsprozess nicht stören, oder?
Ja. Es ist vielleicht eine schöne Gelegenheit, nochmal auf Thomas Hobbes zu verweisen, der als Überwindung des Krieges aller gegen alle einen starken Staat sich wünscht.
Du hast mir das. Ah, ja, den habe ich auch.
Ja.
Hochhalten.
Ja. Und der als große Gefahren für diesen starken Staat gesellschaftliche Irrlehren. Oh, was hast du denn da Schönes?
Habe ich auch.
Ja?
Ja, Entschuldigung.
Calvin und Hobbes.
Ich habe auch Hobbes.
Ist nicht dasselbe.
Nicht?
Ja, jetzt hast du mich aber rausgebracht, Mensch.
Entschuldigung.
Aber das ist ja doch immer meine Aufgabe. Du versuchst was Kluges zu sagen und ich mache einen doofen Witz.
Ja.
Ja. Kann man sehen, wir sind echt aus der Übung. Also nochmal.
Das neue B&B, jetzt mache ich die doofen Witze und bringe dich raus.
Das neue B&B ist ein Körperpflegeprodukt. Jetzt bei uns im Shop.
Entschuldige, also Hobbes, ja, der Hobbes. Andere ohne Calvin, ja.
Der plädierte für einen großen, starken Staat, der uns Sicherheit gewährleistet, indem er uns ein paar kleine Opfer abverlangt.
Ist das Demokratie? Meint er das? Oder ist das eher
ja, das ist nicht Demokratie. Das ist die Hyperdemokratie. Und was eine Gefahr des starken Staates ist, und ich glaube, da haben die alle reingeguckt, sind gesellschaftliche Irrlehren, die den Leuten Flausen in den Kopf setzen, die diesen Staat gefährden. Und eine der gefährlichsten Flausen ist, dass Menschen selbst beurteilen können, ob etwas gut oder schlecht ist. Eine andere Flause wäre etwa, dass es sowas wie Gewaltenteilung geben könnte. Eine weitere Flause wäre, dass dieser Staat sich selbst an die Gesetze zu halten habe, die er für seine Bürger erlässt.
Moment, das schreibt Hobbes?
Das schreibt Hobbes.
Schrieb Hobbes. Das ist schon ein bisschen her. Ne?
Das ist schon ein bisschen her.
Ein bisschen einsortieren.
Ja.
Und bezeichnet genau die Dinge, die wir jetzt sehen, als Gefahren für den Staat, den starken Staat?
Ja, man könnte sagen, dass die Versuchung des demokratischen Staates, sich in einen Leviathan zu verwandeln, momentan auf fruchtbarem Boden gefallen sind und dass es offensichtlich die Meinung gibt, sowas wie eine Befähigung des Volkes, mündige Urteile in politischen Fragen selbst zu treffen, dass das bekämpft werden muss oder dass Gewaltenteilung etwas Lästiges ist, dass Gewissensfreiheit ein Problem ist. Also wir beobachten, glaube ich, den Übergang unseres demokratischen Gemeinwesens, das auf Volkssouveränität und Grundrechten beruht, zu einem starken Staat, der dem Leviathan sich anähnelt.
Und heißt das, du unterstellst aber nicht, dass unsere Politiker Hobbes gelesen
haben? Nein. Nein.
Das haben die irgendwo aufgeschnappt. Also Calvin und Hobbes,
Calvin und Hobbes,
glaube ich, zu viel.
Ja. Und die Meinungsbildung, das ist ja auch so ein großes Thema, wenn ich das noch loswerden darf, ist ja relativ ungefährlich. Ich würde da Differenzierungen vorschlagen. Ich habe ein paar kleine Stellschrauben ausgemacht. Ich habe ja viel nachgedacht in unserer kleinen Pause, wie man die Demokratie ja dadurch retten kann, indem man sie mehr in den starken Staat verwandelt. Das hieße die Meinungsbildung, ja, ist ja an sich kein Problem, solange die Leute, die diese Meinung vertreten, damit nicht den Anspruch erheben, ein Narrativ in Frage zu stellen oder eine politische Wirklichkeit zu ändern. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, ich meine, im All leben UFOs oder ich meine dieses oder jenes, dann ist das erstmal völlig okay. Also diese Form von Meinungsbildung sollte man den Leuten gewähren. Wo man ein bisschen wehrhaft sein sollte, wäre ihnen die Illusion zu rauben, dass diese Meinung mit einem Gestaltungsanspruch einhergehen könnte. Also es ist zum Beispiel, wenn du jetzt eine bestimmte Energiepolitik befürworten wolltest auf der Basis von Meinungen, dass das nicht geht. Da greift dann die Wissenschaft.
Ja, die Wissenschaft.
Diese einzelne, genau. Ja.
Die mit dem TM oben dran, die der Regierung gehört. Okay. Auf Deutsch was? Ich darf mir alles Mögliche Irrelevante ausdenken und das auch sagen.
Ja, ist ja deine Meinung. Ist ja in Ordnung. Ist halt deine Meinung. Ja. Ich habe auch eine Meinung und jeder hat seine eigene Meinung. Aber wenn du jetzt sagst, nee, ich meine jetzt zum Beispiel, man möge den Staat so oder so mit dem und dem politischen Projekt zu einem Ort der Erfüllung von Menschheitsträumen machen, dann ist das nicht okay.
Okay. Das ist dein Vorschlag.
Das wäre mein Vorschlag. Ich habe noch einen anderen Vorschlag auch zum Thema Wahl.
Ist das nicht schon umgesetzt? Naja, gut, kann man trotzdem mal vorstellen.
Ja.
Ja.
Ich weiß, Wahlen willst du auch neu. Bist ja, ja immer noch viel in Deutschland und hast ja auch wahrscheinlich diese Wahlplakate gesehen.
Ja.
Die sind ja weitgehend frei von Personen. Also die CDU scheut sich ja ein wenig, ihre Spitzenkandidatin zu plakatieren. Die Uschi, ne?
Ach so, ist die. Ach ja. Ja. Kann man die wählen? Die ist ja noch nie gewählt worden.
Ja, sag mal, es wird so die Illusion erweckt, als würde sie sich zu einer Wahl stellen.
Mhm.
So.
Ja.
Aber, hast du wahrscheinlich auch gesehen, Frau Strack-Zimmermann ist ja ganz prominent als, darf man Zugpferd sagen oder fällt das jetzt schon wieder unter irgendwelche Paragraphen?
Ja, es wird wahrscheinlich
Zugstute? Oder?
Nein, das geht erst recht nicht. Das ist ja, nein. Also sie
Wallach?
Zeigt ja zu Wallach.
Hengst?
Fritz Flackzimmer, Strackzimmer.
Oh, Vorsicht.
Gut, also Frau Strack-Zimmermann.
Zugpferd der Europakampagne der CDU. Es ist nicht egal, es ist Europa.
Ist das der Claim oder der Slogan?
Ja, ist der Slogan. Ja.
Slogan. Der,
hast du, und das Foto, hast du es gesehen? Ich habe mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich hätte ja beinahe einen Verkehrsunfall gebaut. Ich fahre vom Aldi, ja.
Ja, und sie guckt aus so einer
Hecke. Man sieht nur ihre Augen.
Ja.
Kann man das als Körperverletzung irgendwie die haftbar machen? Also ich habe wirklich schwer traumatisiert. Und dann,
ja, aber das hat ja zumindest, muss man ja dem, ist ja sogar im Öffentlich-Rechtlichen passiert. Ne? Das ist doch Oma Courage gehört doch auch zu dieser Kampagne, oder? So hat sie sich doch
betitelt. Steht das da drauf? Ich weiß.
Es gab dieses Plakat, ja, wo sie sich mit Oma Courage für Europa feiern lässt, wohl nicht wissend, dass Oma Courage oder Mutter Courage bei Brecht ihre Kinder verkauft.
Ja.
Töten lässt im Krieg. Gut, das kommt halt davon, wenn man mit Praktikanten Werbung macht.
Ja, ja, denn, aber sie ist ja, ich will ja noch weitergehen. Also ich meine, das ist ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt keinen Scherz mache mit Gammelfleisch gegen rechts. Also da würde ich mich gegen verwehren. Aber
ja, hohe Klagedichte.
Eben, bei, nee, aber was ich jetzt, sagen wir mal, als jemand, der sich im pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Raum ein bisschen auskennt, interessant finde, dass sie da jetzt ja auch im Bereich der Bildungspolitik sich stark macht mit dem Werbespruch, Bildung ist die erste Verteidigungslinie der Demokratie.
Ist das
ja so? Ja, habe ich jetzt ein Plakat gesehen in Köln. Also, nee, ob das wirklich so ist, ich das wollte ich ja gerade bezweifeln. Was ich interessant finde, ist, dass hier eine Verknüpfung hergestellt wird, und das lässt mich dann wiederum aufhorchen, zwischen dem Bereich ihrer Expertise, nämlich der, wie soll man sagen, der Rüstungsindustrie und der Militarisierung von Außenpolitik, glaube ich, ja, zur Bildungspolitik. Und jetzt frage ich mich, soll jetzt die Bildung auch militarisiert werden?
Das leitest du aus dieser sprachlichen Verquickung daher mit der ersten Verteidigungslinie und so weiter?
Ja, ich meine, die hat doch offensichtlich keine Ahnung von Bildung, die Frau. Also von Bildungspolitik, also sie ist sicherlich hochgebildet, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber und warum wird sie jetzt als wirklich, ja, Kriegstreiberin darf man, glaube ich, sagen, ne? Gab's jetzt
ja, wir dürfen das alles gar nicht, wir machen das ja auch nicht. Also
wir sagen das nicht, aber jedenfalls als jemand, der eine robuste Antwort auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Putins
hervorragend
favorisiert. Ja.
Das hast du schön gesagt. Ja, das würde sie sicherlich auch unterschreiben.
Ist ja eher ein bildungspolitisches Wattebäuschen.
Ja, aber da scheint sich ja jetzt was zu tun. Wenn ich dich richtig verstehe, möchte man ja die Lufthoheit über den Schülerköpfen dann auch für... Ja,
genau.
Sehr schön.
Und das wiederum hat mich auch an Hobbes erinnert. Das ist nämlich in den Zeiten des Krieges, die außermilitärischen Bereiche blühen, dann insofern sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Kampfmoral und kriegerischen Ressourcen leistet. Und das macht mir Angst. Weil nämlich, also wenn jemand den Bildungsgedanken zu Schanden gebracht hat, dann war das unter anderem die FDP in den letzten Jahrzehnten. Wenn die den jetzt für sich entdecken im Zusammenhang mit Krieg, dann kriege ich Angst.
Ja, ja, okay. Aber wir haben doch noch die Hoffnung, dass die FDP nirgendwo mehr stattfindet, oder? Wäre das hilfreich?
Möglicherweise, ich weiß es nicht. Aber auch da habe ich jetzt wiederum Vorschläge, das mit dem Wahlrecht. Du hast gehört, das wird ja reformiert. Mir gehen diese Reformen nicht weit genug. Du hast mitbekommen, dass so dieses Element der personalen Direktwahl aus dem Wahlrecht ein bisschen herausgenommen wird. Das ist also insbesondere so, hast du mitbekommen, ne? Zur Verkleinerung des Parlamentes, ja? Dass sie uns diese Laberbude überhaupt noch leisten, wundert mich ja selber, weil letztendlich ist ja klar, was man tun muss. Der starke Staat, der Leviathan, dass er sich so ein Parlament leistet, ich weiß es nicht.
Naja, Arbeitsbeschaffung.
Aber um diesen Wahlen ein bisschen mehr demokratischen Spirit zu verleihen, habe ich ein paar Vorschläge.
Bin sehr gespannt. Also, weiß nicht, ob wir das noch unterfüttern mussten gerade. Nee, wir haben mehr Abgeordnete als Indien. Aber gut, egal. Ja, also, du wolltest das Wahl...
China hat noch ein paar mehr. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch mal auf Xi Jinping verweisen und sagen, ja, epochale Kochrezepte.
Ja, die schönsten Fitnessübungen für den Büroalltag. Ja. Gut, jetzt haben wir uns wieder abgelenkt. Du hast eine Wahlreform. Ich würde einfach Siri wählen lassen. Fertig. Aber du möchtest das.
Nein. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass wir so ein paar antidemokratische Elemente des Wahlrechts so als Ballast der alten Zeiten auch langsam hinter uns lassen können. Insbesondere finde ich, Demokratie heißt Gesicht zeigen, ne, zu seiner Wahl zeigen. Dieses Moment der geheimen Wahl. Ich weiß nicht, ob das nicht ein Relikt aus alten Zeiten ist. Ich meine, wenn in der Demokratie es nicht möglich sein sollte, zu dem zu stehen, was man wählt, dann. Und deshalb bin ich dafür, dass wir diese Intransparenz-Momente aus dem Wahlrecht entfernen und sowas wie eine offene Wahl den Menschen ermöglichen.
Das wäre natürlich extrem hilfreich. Ein sehr guter Vorschlag. Ja. Also daher auch
das macht es dann auch leichter für die Leute aus der Caritas, aus der Diakonie war das, AfD-Wähler ihres Arbeitsplatzes zu berauben.
Eben, ganz grundsätzlich. Also wenn man Klarnamenpflicht schon bei den sozialen Netzen jetzt einführen möchte und so einen Führerschein, dann ist das natürlich an der Wahlurne, also nicht, dass du jetzt gerade die Demokratie beerdigt hast, aber gut, an der Wahlurne.
Nee, Entschuldigung, ich mache das im Namen der Demokratie.
Ja, ich weiß schon.
Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, was spricht denn dagegen? Du musst doch dazu stehen, zu deinen politischen Überzeugungen.
Ja.
Und dann irgendwo ein Kreuz machen und dahinter, dass du, nee,
war ich gar nicht.
Jetzt was ganz anderes, war ich gar nicht.
Ich habe gar nicht die Grünen gewählt.
Genau.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ah. Findest du?
Ja, finde ich sehr gut.
Ich habe noch mehr Ideen.
Ich bin ja eingeladen worden von der Freien und Hansestadt als Wahlhelfer.
Ja.
Mich 2 Tage mit den Leuten da zu beschäftigen, die da wählen wollen, zur Europawahl. Da kann ich ja dann gleich fragen, was haben sie denn gewählt, oder? Da kann ich doch gleich mal vorgreifen. Meinst du nicht?
Ja, Moment, das muss natürlich so gesichert sein, dass man da nicht fragen muss, sondern dass da diese Wahlkabinen, die verschwinden.
Nein, aber im Vorgriff auf deine
Reform
kann ich doch dann einfach schon mal sagen, Sie kennen ja den Herrn Borchardt hier von B&B und der hat dann, also Staatsphilosoph und der Gesetzentwurf ist schon fast durch. Dann sollen Sie mal, was Sie gewählt haben. Wenn er dann AfD sagt, weiß er ja, wo es zum Arbeitsamt und zum Bürgergeld geht.
Genau.
Sehr gute Lösung.
Ich habe noch einen zweiten Vorschlag, das kann ja dazu führen, also wie gesagt nochmal, es geht ja darum, die Demokratie zu stärken, auch im Wahlrecht.
Gegen den Souverän, ja.
Ja, genau.
Entschuldige.
Oh, Mensch.
Spur mal zurück. Ja, es geht um die Demokratie zu stärken.
Es geht darum, die Demokratie zu stärken auf dem Wege des Wahlrechts. Ein zweiter Punkt ist natürlich, dass wir sowas wie einen Demokratie-Koeffizienten noch brauchen. Das heißt, das ist ja dieser komische Gedanke, dass der Gleichheit der Stimmen dazu führt, dass du jetzt, wenn du etwas wählst, dass deine Stimme, sagen wir, du wählst jetzt die AfD oder du wählst die Grünen, das ist dann jeweils eine Stimme. Ne? Mhm. Was völlig unberücksichtigt lässt, wie viel Beitrag diese einzelnen Parteien zur Demokratie leisten. Und insofern dieser Demokratie-Koeffizient, der sich errechnet aus Tradition, also aus der Aufenthaltsverweildauer in bestimmten Parlamenten, den demokratischen Impact, der dann auch als im Hinblick auf die wesentlichen Demokratieziele der Klimarettung, der Genderentfaltung und der Pazifizierung der Ostgebiete errechnet, hast du sozusagen so einen kleinen Multiplikator, der dann sagt, also wenn du zum Beispiel jetzt die Grünen wählst, bist du bei einem Demokratiefaktor von 1000.
AfD bei 0.
Genau, 0.
Damit ich richtig verstehe, also das heißt nicht, die Stimme für die Grünen wird 1000-fach gezählt, sondern das steht dann gegen mich als den Wählenden. Oder?
Nein. Du darfst sehen, was du bist. Wir haben ja Wahlfreiheit.
Ja.
Nur die zählt dann 1000-fach. Und die AfD-Stimme zählt dann 0.
Ja, okay.
Weil der Demokratiekoeffizient einfach nicht gegeben ist.
Aber das könnte man doch auch gleich verbinden mit einem Nachteil für mich als Wähler. Also in dem Fall. Das meine ich. Weißt du, wenn
man könnte noch so eine Art Gamification-Komponente einbauen. Dass
was die Chinesen ja auch so gerne machen. Und ich mache mich gleich mal wieder gelber. Dass man dann sagt, das schlägt natürlich auch gegen deinen Social Score. Also nicht nur hat, wenn du das Richtige wählst, kriegt die Partei 1000 Stimmen.
Ja.
Und du kriegst.
Ja, du denkst das noch weiter als ich. Ja.
Plus Social Score, sodass deine Kreditkarte weiter funktioniert. Und wenn du die falschen wählst, kriegen sie keine Stimme, du kriegst 1000 Minuspunkte und kannst nicht mehr einkaufen.
Das heißt, es wird so eine pädagogische Lernkomponente eingebaut. Ja. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dich jetzt nicht festzulegen auf eine bestimmte Stimmabgabe, sondern du kannst auch bei der nächsten Wahl wieder einen Rückweg zur Demokratie finden. Wunderbar.
Oder? Ja. Ich meine, die Leute spielen doch auch so gern.
Man
das
ja.
Sagt, das muss man nicht lange drüber nachdenken, 3-4 Stunden reichen. Dann weiß man doch, wenn ich die Grünen wähle, kriege ich eine Bratwurst.
Bitte vegane Bratwurst von einem
ja, so mit kleinen
Gasgrill, eine Gasgrill.
Ein paar bunten Coupons und Auswahlmöglichkeiten, da sind die Leute alle total dabei.
Also was ich generell, wir können über die einzelnen Maßnahmen noch diskutieren. Also erstmal haben wir ein großes Demokratiedefizit im Wahlrecht. Mhm. Und wir haben ein ungenutztes demokratiepädagogisches Potenzial, was einfach noch brach liegt und erschlossen werden muss.
Ja.
Ja, die Pädagogik ist ja das Anleiten der Knaben, ja? Und die Demagogik ist ja die Anleitung des Volkes zur Demokratie hin. Mhm.
Ist das so?
Ja. Ach Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben und du findest das gar nicht toll, was ich hier mache.
Doch, ich finde das alles toll. Ich weiß nur nicht, ob du das ernst meinst. Also Pädagogik und Demagogik, ja, habe ich noch nie gehört.
Demos,
also,
das Volk,
ja, Demagogik. Ja doch, Demos kenne ich, ja, aber ja. Pedo, wer hätte ich jetzt irgendwie ganz generell für Jugend gehalten. Aber du sagst,
Demophilie ist, wenn man nicht einvernehmlich hier einen Brainfucks mit seinem Volk macht.
Ach, das haben wir gerade. Ich dachte, das heißt.
Das ist unsere Staatsform.
Das heißt nicht Demokratur, sondern Demophilie.
Oh. Hey, aber wir sind wieder auf dem Grund des Fettnapfs angekommen, oder? Mann, wenn man einfach mal so drauf los assoziiert. Dabei wollten wir einfach nur dumme Witze über Chinesen machen, die irgendwie ethnische Stereotype bemühen. Lass uns mal versuchen, den Fettnapf ein bisschen zu verlagern.
Inwiefern, indem du jetzt deine ganzen Chinesenwitze da runterbringst?
Nein. Ja, ich meine, die Folgen der chinesischen Einflussmaßnahme auf die politischen Koordinaten kriegen wir jetzt ja bitter zu spüren. Allein, dass rechts und links nicht mehr auseinanderzuhalten sind, hängt ja da mit diesen chinesischen Interventionen zusammen. Was wir auch herausgefunden haben.
Ernst Randl schon schrieb. Ja, Randa. Yanda? Yanda, ne? Yanda hieß er.
Ernst Yanda, ja. Der hat uns ja gewarnt. Das war ja sozusagen
Ja.
Und was wir hier auch rausgearbeitet haben, ist, dass der beliebteste Politiker Deutschlands auch eine chinesische Marionette ist. Ne?
Wer, Scholz?
Nee, der Herr Pistorius. Ja.
Der Bullis.
Ja. Bitte? Der Bullis Pistorius, ja.
Das ist aber auch ein sprechender Name eigentlich, oder?
Ja.
Für einen Waffenminister.
Ja, finde ich schon. Verstehst du, warum der so populär ist?
Was hat er denn für einen Zustimmungswert? 1% und die anderen 0 oder was? Ich meine, er ist ja der beliebteste.
Ach so, ist er nicht bei 100%?
Ja, möglich. Oh. Nein, also der Pistorius ist natürlich ein kerniger Held. Ich habe da in dem Zusammenhang, ich kenne mich da gar nicht mit aus. Ich weiß nur, dass Herr Pistorius NS-Sportminister war, also NS-Niedersachsen, das ist, so gehört man das ab, und Sport- und Innenminister. Und dass er seinen Grundwehrdienst abgeleistet hat. Also er ist Obergefreiter. Ich habe nur, da müssen mich dann Leute korrigieren, die sich mit sowas auskennen. Nicht genau in dem Zusammenhang. Deine Musterungserfahrung nochmal.
Retraumatisierung.
Ja,
bitte mal husten, genau.
Aber Obergefreiter darf doch gar keine Befehle geben. Niemandem. Nicht mal im Gefreiten. Aber gut.
Lass uns unser Wahlversprechen einlösen. Du hast am Anfang gesagt, wir wollen nochmal über Dinge sprechen, die uns Hoffnung machen, bevor wir uns jetzt komplett verquatschen wegen des Kabelbrands.
Ja, okay. Wir wollen Hoffnung machen. Achso, wir wechseln jetzt das Thema, meinst du?
Ja,
das sprechen wir nochmal, bevor wir irgendwie innerlich zusammen sagen, ja. Hoffnung machen. Du hast mir eine Aufgabe mitgegeben oder etwas Positives. Ich versuche mal das jetzt nach dieser 180-Grad-Wende oder wie das heißt bei
Annalena. 360-Grad-Wende.
Nee, 180. Wir haben ja tatsächlich die Richtung gewechselt. Ich habe mich vorher beklagt bei dir, vor unserer Pause, Was mich ein bisschen stört, und ich bin nicht der Einzige, da gibt es auch Menschen um mich herum, dass wir keine Wirkung haben. Das geht sicherlich vielleicht sogar manchen, die heute zuhören, so, aber um mich herum, den Künstlern und auch anderen, die einfach mich auch anrufen und fragen und sagen, ja, was sollen wir denn noch machen? Also wir machen jetzt vielleicht noch ein Gedicht fertig oder einen Song oder sowas und danach vielleicht noch ein bisschen beim Bäcker arbeiten. Aber wir haben keine Wirkung, wir erzielen keine Wirkung. Und mich quält das schon, das habe ich dir gestanden, dass ich das Gefühl habe, also wieder was bewirkt zu haben, aber schon gar nicht in diesen vergangenen 4 Jahren, in denen ich ja dann durchaus noch am Anfang relativ viel publiziert habe, und das habe ich ja auch die Jahre davor gemacht, und man sagt, ihr müsst das nur dann mal zur Kenntnis nehmen, dann kann dabei ja auch irgendetwas Positiveres hoffentlich entstehen. Aber das war mein Eindruck, dass wir zwar eine ganz schöne Sendung machen, aber dass wir nichts bewirken. Du hast dann ganz viel Heidegger mir vorgelesen oder mitgegeben in den Urlaub. Und um das Fazit mal vorwegzunehmen, du hast es ja angeboten in dem Gespräch, dass du mir durchaus, du kannst das gerne mal mit Heidegger machen gleich, aber dass du, habe ja nur den Grundgedanken verstanden, dass es vielleicht, was wir machen und auch was diese anderen Menschen machen, doch etwas bewirkt, wenn auch nicht im Großen. Und dass wir das vielleicht nicht können. Also dass es vielleicht auch der falsche Anspruch gewesen ist immer, gerade jetzt in den letzten Jahren, meiner und deiner vielleicht auch, vor der Heidegger-Lektüre, dass wir dachten, wir können was bewirken, aber wir im Großen überhaupt nichts bewirken können. Aber durchaus im Kleinen, und unsere Aufgabe vielleicht ist, um das mal abzukürzen oder als Fazit auch hinzusprechen, also unsere Aufgabe vielleicht darin besteht, das zu benennen, nicht nur das, was ist, zu kommentieren, sondern auch das zu benennen, was nicht ist, und es damit in die Vorstellungskraft der anderen auch zu geben. Das wäre für mich persönlich, wenn ich das machen dürfte. Also wenn das was bewirkt. Es kann ja sein, dass man sagt, es ist zwar nicht, aber wir sind dazu da, es zu formulieren.
Ich bin jetzt mal spitzfindig und unterstreiche damit und stärke deinen Gedanken noch mehr. Es bewirkt nichts, aber es ist sogar noch viel stärker, weil es den Rahmen des bloßen Bewirkens in der Beschleunigung der Ereignisse im Kapitalismus und so weiter, weil es diesen Rahmen der Wirkillusion und des Wirkphantasmas so erschüttert, dass eine andere Möglichkeit von Lebensglück dadurch aufleuchtet und sich uns darbietet. Das heißt, was du machst und wo vielleicht deine große Bedeutung bestehen wird, weshalb ich mir nicht nur um deinetwillen, sondern um der Menschheit willen so wünsche, dass du die Kraft haben wirst, das auch nicht nur privat zu schultern, sondern auch Menschen vorzustellen, dass ein anderer Lebensentwurf ja aufleuchtet und damit etwas frei wird, wie wir leben können? Ist es das?
Ja, also erstens war das jetzt viele Nummern zu groß, was du mir da gerade zutraust. Ich glaube auch nicht, dass ich damit alleine bin, aber es ist eine schöne Idee, das könne Wirkung haben. Nicht nur bei mir, das ist ja bei dir auch so. Also dass man vielleicht sogar noch eine Aufforderung an 2, 3 andere, dieses nicht zu sagen, das hat doch eher alles keinen Sinn mehr, weder das Aufklären, das sehe ich ja so, also das Aufklären haben wir gemacht, das liegt alles vor, aber die Fantasie wieder so weit zuzulassen und zu sagen, formuliert doch mal auch nicht nur ich, sondern auch andere, du und ich und andere, das, wie es eigentlich sein sollte, sogar als Ist-Zustand, also als wäre das so, weil uns das fehlt, weil uns das völlig genommen ist, diese ganze, ich bin dermaßen fantasielos alles in diesem in diesem Hamsterrad, in dem wir mit Bratwürsten, Spritzen und Bomben beworfen werden und überhaupt nicht dazu kommen zu sagen, wie müsste es denn eigentlich sein?
Genau. Also fantasielos stimmt so zur Hälfte, weil es beruht ja im Grunde alles auf den schmutzigen Fantasien von Machtklicken, die uns in ihr Phantasma eingesperrt haben.
Naja, die sind nicht fantasielos.
Ja? Aber was man uns natürlich damit geraubt hat, ist die Fähigkeit zu träumen.
Ja, und du weißt, dass für mich hat das eine Verbindung zu dieser Grenzgänger-Geschichte, die ich hier jetzt seit 2 Jahren machen muss, darf. Du kennst ja meine komischen Ideen, die scheinbar naiven aus, wer, wenn nicht Bill, wir bauen das Parlament um. Und das Prinzip ist Güte, dass die Menschen die Gemeinschaft zusammenhält und bedingungsloses Grundvertrauen, wo ja dann zu Recht viele auch gesagt haben, was sind das für naive Ideen und dann brauchen wir eigentlich auch gar kein Geld mehr. Da hatte ich ja mal, als man das noch durfte, vorsichtig und ironisch formuliert, wir brauchen mal ein eigenes Land. Heute darf man das ja nicht mehr sagen, aber war nur Spaß. Und auch da mit dem bedingungslosen Grundvertrauen auf der Fahne, nur jetzt bin ich ja häufiger in Dänemark und stelle fest, auch dank der Lektüre in den letzten 4 Wochen von relativ vielem englischsprachigen Zeug von Leuten, die nach Dänemark gegangen sind und wie wir hier sich aufhalten, dass es das ja zumindest im Ansatz durchaus gibt, nicht weit weg von Deutschland, nämlich ein kleines Land, in dem der Hauptgrund dafür, dass die Dänen die glücklichsten Menschen der Welt sind, nach eigenem Bekunden, ganz oben auf der Liste steht, bedingungsloses Grundvertrauen. Mhm. Was alle empfinden. Das ist ganz überraschend.
Du hast ja ganz schockierende Beobachtungen gemacht, was die elterliche Aufsichtspflicht von Kleinkindern und Kinderwagen betrifft. Das musst du mal erzählen, weil diejenigen wie ich, die dieses wunderschöne Deutschland niemals verlassen mussten, wir wissen gar nicht, wie schrecklich das in Dänemark ist. Erzähl mal.
Ja, es ist tatsächlich so, also um die Frage erstmal zu beantworten, ja, man kann hier und tut das auch seinen Kinderwagen direkt vor dem Café stehen lassen oder auch dem Kaufhaus auf der Straße in der Fußgängerzone. Da kommt nämlich nichts weg. So, und das ist für uns als Deutsche eine ganz komische Idee. Es ist auch für Amerikaner, die hierher kommen, darüber Artikel und Bücher schreiben, auch also völlig absurd und auch für Engländer. Daran muss man sich gewöhnen. Wo gibt es denn sowas, dass du dein Säugling irgendwo unbeobachtet stehen lässt?
Und es tatsächlich, weil es da einen Mangel an bösen Menschen gibt? Oder weil die Gemeinschaft auch Verantwortung übernimmt?
Ja, einmal das, offenbar ein Mangel an bösen Menschen. Aber wo man sagen, es gibt bestimmt irgendwo auch noch einen bösen Menschen. Aber weil man offensichtlich, und das habe ich ja schon bei meinen Renovierungsarbeiten hier festgestellt, doch sehr genau aufpasst. Das gibt es auch in deutschen Dörfern, dass also irgendjemand über meinen Zaun hängt und guckt, wer da durchfährt. Aber dass man schon aufeinander achtet, auf die erweiterte Familie. Und nochmal, nur dieses bedingungslose Grundvertrauen geht ja noch viel, viel weiter. Das war für mich das Überraschende an dem, ich könnte es auch hochhalten, ich halte es mal hoch, nicht die Bild-Zeitung, ich fand die Schlagzeile aber sehr schön. Dies hier, ich halte es mir mal vors Gesicht, es gibt es auch auf Deutsch.
The Year of Living Danishly.
Ja, Danishly ist Dangerously eigentlich und in diesem Fall Danishly. Auf Deutsch Hück, Hück, Hurra. Es ist ja nicht nur das Kinderwagen abstellen, sondern ganz grundsätzlich das Gefühl, dass man unter Gleichen ist, unter wirklich erweitertem Familiensinn. Es wird keiner zurückgelassen, alle sind irgendwie in der gleichen Gemeinschaft, alle tragen dazu bei mit relativ hohen Steuern, aber alle sind auch gesichert und werden aufgefangen von dieser Gemeinschaft. Und das heißt, was ich naiv formuliere, als Deutscher naiv formuliere, gibt es nebenan. Sagen wir die provokative Formulierung, das würde ich mir dann auch schon wünschen, dass wir zumindest diese Fantasien mal. Es ist gar nicht so, dass ich mir das ausdenke. Ja? Also, dass man sagt, das hat natürlich auch Nachteile, das wäre jetzt eine lange Diskussion, die wir nicht führen müssen. Mhm. Aber dass man zumindest nicht sagen darf, Sven, das ist doch naiv, das kann es ja gar nicht geben auf dieser Welt, ein Land, in dem alle Vertrauen zueinander haben, als keine Konkurrenzsituation wie bei uns gibt, die in der Kita anfängt, sondern dass man den anderen gönnt, was sie haben, sie unterstützt so gut man kann und weiß, wenn es mir mal schlecht geht, werde ich aufgefangen von der Gemeinschaft.
Und das beschämt jedes Land, in dem das nicht so ist. Wenn die belegen, dass es geht.
Wenn die das nur wüssten, diese anderen Länder. Ja. Aber das hat natürlich auch eine Downside, wie man so schön sagt auf Dänisch. Und da weißt du, wenn wir das ansprechen, dass wir uns sofort auf Minenfeldern, dünnem Eis und in Fettnäpfen befinden, wenn man sagt, das ist natürlich nur möglich. Einmal hat das was Sozialistisches und dann hat es was sehr Nationales. Ich habe diese beiden Begriffe in der Reihenfolge absichtlich.
Du meinst so einen Sozialnationalismus?
Ja, so. Du kannst das noch besser als ich. Ja. Und beides ist natürlich ein totales, kann man ja gar nicht aussprechen, darf man nicht sagen.
Ich habe vorhin aber lass uns doch da mal dranbleiben in den nächsten Sendungen.
Bei meiner Frau sprach vorhin und dann sagte, natürlich würde doch jeder von uns unterschreiben, ich möchte in einem Land leben, in dem ich meinen Kinderwagen in der Fußgängerzone stehen kann und weiß, da passiert nichts. Das möchte doch jeder. Aber wenn man ihnen dann sagt, die sagen, oh ja, das ist ja Paradies, dann musst du die Grenzen zumachen, bist du Nazi. Und da haben wir einfach eine, es ist doch so, oder wenn du sagst, wenn du, dann verordne deinen Bewohnern eine Sprache, die kein Mensch auf der Welt spricht und auch nie jemand lernen wird.
Ach, du meinst, das ist das Geheimnis hinter der dänischen Grammatik? Eigentlich eine Art versteckter Rassismus ist, ja.
Ja, das ist alles, das ist ein verstecktes und verdecktes, sich auch abschotten und isolieren, teilweise sehr offen. Man kann zwar so tun, als wäre es möglich, nach Dänemark zu kommen und Däne zu werden, das ist aber nicht so.
Wollen wir das in den nächsten Sitzungen und Sendungen ausführlicher thematisieren und auch fragen, ob die Lösung darin bestehen muss, nach Dänemark zu gehen oder möglicherweise uns daran zu erinnern, dass in unserer Menschlichkeit und auch in unserer eigenen Geschichte sowas auch möglicherweise angelegt ist und zur Blüte kommen könnte durch ein paar Kleinigkeiten der politischen Veränderung?
Also in einer Marzipanwelt würde man sowas Ähnliches auch in Deutschland machen wollen. Das wird natürlich nicht stattfinden. Aber man kann nicht nach Dänemark gehen. Nochmal.
Ich weiß.
Also man kommt ja eigentlich kaum rein. Und wenn man drin ist, dann ist man kein Däne, sondern ist und bleibt ein Gast zweiter Klasse. So, also das
ich muss jetzt wieder eine 360-Grad-Wendung machen.
Ja, ich bitte darum. Schönen Sonntag. Aber wir machen das.
Ich muss noch einen Punkt loswerden, der ganz wichtig ist. Es betrifft genau den Punkt. Es gibt Menschen, die das probieren, indem sie sich für andere ins Zeug legen und auch ihren medizinischen Auftrag in den letzten Jahren nicht darin gesehen haben, sich selbst zu bereichern, indem sie die Karriere eines Impfarztes anstreben. Sie sind nicht, haben nicht mit den Wolfen geheult. Diese Menschen geraten auch noch einige Zeit nach der Auflösung der rigiden Maßnahmen und der vermeintlichen Aufarbeitung unter erheblichen existenziellen Druck. Ja. Ärzte haben einiges riskiert. Ich spreche jetzt insbesondere für einen lieben, guten Freund von uns beiden, kann ich glaube ich sagen, Dr. Walter Weber aus Hamburg, der ein unglaubliches menschliches Herz hat und auch einen klaren politischen Kompass, der am Montag vor Gericht stehen wird im Landgericht in Hamburg am Sieveking Platz 3. Um 9.15 Uhr beginnt dort ein Prozess, der auf 18 Verhandlungstage angelegt ist. Ihm wird vorgeworfen, von der Staatsanwaltschaft unrichtige Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben, wobei, ich glaube, ich darf das sagen, der medizinische Sachverhalt völlig aus der Luft gegriffen ist. Ja. Dafür umso mehr politische Energie im Raum steht und ich werde selber nach Hamburg fahren, um ihm zur Seite zu stehen und könnte mir auch vorstellen, dass einige von unseren Zuschauern ihn dabei unterstützen mögen. Ich habe gerade noch mit Tom Lausen gesprochen, der sich auch sehr über eine Unterstützung freuen würde, wobei er nochmal darauf hingewiesen hat, dass ich sagen soll, dass wir uns bitte im Gerichtssaal möglichst still und unauffällig verhalten sollen, damit kein Anlass gegeben wird, dem Prozess irgendwie eine Schärfe und Härte zu geben, die sich dann letztendlich gegen Walter Weber wendet. Mhm. Ich lege für Walter meine Hand ins Feuer, menschlich als auch in der rechtlichen Frage, insbesondere auch in der ethischen Frage. Und ich glaube, dass dir der Rechtsstaat eine große Gelegenheit hat, unter Beweis zu stellen, dass nicht politische Willkür, sondern Recht, Gesetz und auch Menschlichkeit eine große Rolle spielen bei der Urteilsfindung. Noch möchte ich mir dieses Vertrauen nicht nehmen lassen und bin deshalb eigentlich sehr optimistisch in Bezug auf den Ausgang des Prozesses. Andererseits, glaube ich, ist es für jeden, der sich einer solchen Sache gegenübergestellt sieht, eine doch existenzielle Herausforderung. Und deshalb möchte ich nochmal darauf hinweisen, was Walter Weber für uns alle bedeutet.
Ja. Ich gehe davon aus, du kennst mich als einfachen und platten Menschen, dass Walter auch irgendwo eine Kontonummer angegeben hat, dass man seine Anwälte vielleicht bezahlt. Ich verstehe zum Glück nicht so viel davon, was sowas kostet. Ich weiß nur, dass es teuer ist.
Ganz genau.
Und 18 Verhandlungstage klingt auch nicht lustig. Und ja, ich kenne Walter von früher und lege meine Hand neben deine. Davon abgesehen sind wir uns, glaube ich, einig, dass eine Generalamnestie lange schon fällig wäre. Nicht nur für Walter, sondern auch für andere, die aufgrund der neuen Kenntnisstände, die wir nun mal haben, auf allen Gebieten wäre das schon lange überfällig, dass es solche Prozesse absolut gar nicht mehr gibt.
Es ist eine Bagatelle, um die es hier letztendlich geht. Im Gegenteil, ich würde ihn für den Bundesverdienstorden oder Verdienstkreuz vorschlagen oder ansonsten irgendwie mich mit allen Ehren überhäufen. Aber das nur zum eiligen Schluss, weil.
Ja, im Moment wäre ein solcher Verdienstorden noch eine Beschimpfung, aber demnächst, aber demnächst verleihen wir den dann.
Ich glaube, es ist gut, dass wir wieder reden.
Ja, es ist genauso durcheinander wie vorher und ich stamme
genauso rum. Und
es war noch schlimmer, aber das liegt ja nur an den 2 Stunden zwischen den Kabeln, die wir zwischendurch verbringen mussten. Nächste Woche wird das besser. Wir sind nämlich nächste Woche schon wieder da. Wir gehen jetzt gar nicht mehr so weg.
Nee.
Wir bleiben jetzt erstmal. Was habt ihr nun davon? Selber schuld. Vielen Dank für die lieben Mails in der Zwischenzeit. Und nächsten Sonntag.
Bis dahin.
Ja, um 12. Bis dahin, tschüss. Matthias. Mach's gut. Ciao.